Wir schreiben das Jahr 57 nach Christus. Paulus befindet sich am Ende seiner dritten Missionsreise. Für 3 Monate in Korinth. Und schreibt von dort aus seinen Brief an die Christen in Rom. Und darin äußert er seinen großen Wunsch, nach Rom zu kommen und seine missionarischen Pläne für die Zukunft. Wir lesen das im Römerbrief gleich zu Beginn in Kapitel 1, die Verse 10 und 13. Ich flehe alle Zeit in meinen Gebeten, ob ich nun endlich einmal durch den Willen Gottes, das ist wichtig bei seinen Reiseplänen, durch den Willen Gottes, so glücklich sein möchte, zu euch zu kommen. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin. Also Paulus kannte das. Er hat sich was vorgenommen, mehrfach, und ist verhindert worden. Und darum hat das mit seiner Romreise immer noch nicht geklappt, obwohl das ein großer Wunsch war. Und der Wunsch ist so groß, dass er am Ende des Briefes nochmal darauf zurückkommt. Römer Kapitel 15, Abvers 22. Da betont er das nochmal. Ich bin oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Obwohl ich mich doch schon seit vielen Jahren danach sehne, euch zu sehen. Seit vielen Jahren hat er diesen Wunsch. Seit vielen Jahren hat er diese Pläne. Seit vielen Jahren hat er dieses Ziel. Und es hat nicht geklappt. Ist immer verhindert worden. Jetzt aber habe ich in diesen Gebieten keine weitere Aufgabe mehr und beabsichtige, nach Spanien zu reisen. Auf dem Weg dorthin hoffe ich, euch nun endlich besuchen zu können, um die Reise dann mit eurer Unterstützung fortzusetzen, nachdem ich mich vorher wenigstens für eine kurze Zeit an der Gemeinschaft mit euch erfreut habe. Doch zunächst reise ich jetzt erstmal nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Also wir halten fest, seit vielen Jahren hat Paulus diesen großen Wunsch in seinem Herzen, nach Rom zu kommen. Und jetzt ist das ganz Spannende daran, dass Paulus tatsächlich schon so in dieser Sache im Gleichklang ist mit seinem Herrn, dass sich dieser Wunsch, nach Rom zu kommen, durchaus mit den Plänen und Zielen seines Herrn deckt. Also, dieser Wunsch, nach Rom zu kommen, deckt sich mit dem Wunsch und Ziel und Plan Gottes für sein Leben. Das ist ja schon mal eine Menge. Wenn ein Mensch so weit ist, dass er schon vom Geist her mit dem Herzen Gottes auch die Pläne, die Ziele, die Wünsche hat, die Gott wohlgefallen. Das können wir ja schon nicht immer so von uns sagen. Hier in diesem Fall war es so. Das ist kein Wunsch des Apostels Paulus, der sündig ist, falsch ist, Eigenwille ist. Nein, Paulus hat einen Wunsch, der sich mit dem Wunsch, dem Ziel, dem Plan Gottes für sein Leben deckt. So ist seine innere Führung vom Herrn schon in die Übereinstimmung mit den Plänen Gottes. Aber das Wie und das Wann, das wird so ganz anders sein, als Paulus sich das vorgestellt hat. In Jerusalem, da wo er jetzt in dem Zeitpunkt, als er den Römerbrief schreibt, unterwegs ist hinzureisen, in Jerusalem wird er erst einmal gefangen genommen. Und dann folgen 2 Jahre Haft in Caesarea. Doch gleich zu Beginn seiner Gefangenschaft bestätigt ihm Gott das Ziel seiner Reise. Ich denke, das war ganz wichtig für den Apostel Paulus in diesem Moment. Da macht Gott ihm klar, in dem Moment, als wieder alles durchgestrichen zu werden scheint, als wieder alles nur gegen eine Wand zu laufen scheint, da sagt Gott ihm, Paulus, das ist jetzt die Situation, jawohl, aber ich ermutige dich und ich sage dir, auch wenn du jetzt den Eindruck hast, das ist ja schon wieder eine Sackgasse, nein, es ist mein Plan für dich. Apostelgeschichte 23, Vers 11, kurz nach seiner Verhaftung. Ich glaube, da hat Paulus das wirklich nötig gehabt, dass der Herr ihn da bestätigt und ermutigt. In der folgenden Nacht stand der Herr bei ihm und sprach, sei guten Mutes. Denn wie du meine Sache in Jerusalem bezeugt hast, so musst du sie auch in Rom bezeugen. Also, das Ziel Gottes stimmt hier mit dem Herzenswunsch des Apostels überein. Nur der Weg zu diesem Ziel, das Wie, ist ganz anders, als Paulus das geplant hat. Doch dieses Wie liegt ganz auf der Berufung, die Gott ihm schon zu Beginn seines Weges durch Ananias geoffenbart hat. Apostelgeschichte 9, Vers 15, da spricht der Herr zu Ananias von Paulus: Dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Das ist übrigens etwas, was auf einem geringeren Niveau als bei Paulus, aber auf jeden Fall für jeden von uns auch gilt. Jeden, den Gott sich erwählt, den erwählte sich immer zu einem Dienst, zu einer Berufung, zu einer Aufgabe, zu einem Auftrag, den er ganz persönlich nur durch diese Person ausführen möchte. Jeder von uns ist ein Werkzeug in den liebevollen, heilvollen Händen Gottes. Und für Paulus gilt das ganz besonders. Dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels. Und dann kommt ein Satz, der da überhaupt nicht mit reinzugehören scheint, der aber bei Gott eben genau da mit reingehört. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Diese Leidenslinie gehört in die Dienst- und Berufungslinie von jedem Christen unmittelbar mit rein. Die gehört zusammen, wie es bei unserem Herrn, wie es bei den Aposteln ja auch der Fall war. Denken wir an Abraham. Auch bei Abraham deckt sich der Herzenswunsch des Abraham nach einem Isaak mit dem Ziel Gottes für sein Leben. Gott möchte auch, dass Abraham ein Isaak bekommt. Hat er ihm sogar versprochen. Doch auch hier ist das Wie und das Wann wieder so ganz anders, als Abraham sich das vorgestellt hat. Statt 9 Monaten dauert die ganze Sache 25 Jahre. Erst als sich menschlich alles in den Bereich der Unmöglichkeit, der Aussichtslosigkeit hineinentwickelt hat, erst in diesem Moment handelt Gott. Denn Gott will Abraham nicht nur zu einem Vater eines Isaak machen, sondern zu einem Vater des Glaubens. Um ihn zu einem Vater eines Isaak zu machen, da hätte Gott auch nur 9 Monate gebraucht. Aber um ihn auch dabei zu einem Vater des Glaubens zu machen, braucht es mehr als 9 Monate. Und da nimmt Gott sich für diesen Prozess, der eigentlich nur 9 Monate äußerlich bräuchte, 25 Jahre Zeit. Weil es Gott um mehr geht, als nur um das Erreichen eines äußeren Zieles, eines bestimmten Erfolges, eines bestimmten Ergebnisses. Gott geht es um das innere Werden, um die Umgestaltung der Leute, die er sich erwählt. Bei Mose stimmt dessen Herzenswunsch nach der Befreiung Israels auch mit dem Ziel Gottes völlig überein. Doch auch hier ist das Wie, das Wann völlig anders, als Mose sich das vorgestellt hat. Erst muss Mose seinen persönlichen Zerbruch erleben, bevor er das Volk aus der Sklaverei führen kann. Ja, und dann 10 Stufen tiefer. Das ist auch meine persönliche Lebenserfahrung geworden. Als mich viele Geschwister angesprochen haben: Mensch Holger, das ist zwar schön und wichtig, dass du als Christ Richter bist, aber eigentlich wünschten wir uns vielmehr, dass du in der Verkündigung des Evangeliums tätig wärst. Da habe ich dann gedacht, na gut, dann lege ich das Gott hin. Dann habe ich angefangen zu beten: Herr, wenn du das tatsächlich auch willst, dann musst du mich aus diesem Richterberuf so eindeutig rausführen, wie du mich damals am Anfang mal reingeführt hast. Ja, ich dachte bei diesem deutlich rausführen vielleicht an so einen schönen, großen, deutlichen Traum oder einen Engel, der an mein Bett kommt und der mir das dann sagt oder so. Und tatsächlich war es so, dass ich dann im Urlaub an einer Predigt sitze über Römer 8, 28 und in dem Moment meine Netzhaut umklappt und mein Leben sich von der Sekunde an völlig verändert, ich den Beruf nicht mehr ausüben kann und, und. Also auch hier, das Wie, das hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Aber die innere Sache selbst lag es auch hier ganz offenbar auf der Linie des Planes Gottes für mein Leben. Nur das Wie war wieder so ganz anders. Also an diesen Beispielen wird deutlich, Gott geht es in erster Linie in unserem Leben nicht um unsere äußeren Ziele, sondern um unser inneres Werden. Und deshalb geht es durch Leiden zur Herrlichkeit und durchs Kreuz zur Krone. Das war im Leben unseres Herrn so, das war bei den Aposteln so und das ist bei uns so. Wie können wir meinen, dass wir vor der Krönung unseres Herrn bereits den Kronen- und Herrschaftsweg einschlagen könnten, wie es heute so viel in den Gemeinden theologisch verkündigt wird? Nein, bevor unser Herr nicht gekrönt wird und seine Herrschaft antritt, steht es niemand von uns zu, hier bereits den Kreuzesweg mit dem Kronenweg zu tauschen. Wir bleiben heute in der Verborgenheit mit dem Christus auf dem Weg des Kreuzes. Also Gott hat in den Prozessen unseres Lebens für uns und andere immer so viel mehr im Auge als nur die Erreichung eines äußeren Zieles. Und deshalb wird auch die Seereise des Apostels Paulus nach Rom eben keine fröhliche Kreuzfahrt. Keine fröhliche Kreuzfahrt. Und doch gerade darin zu einem Bild, zu einem Gleichnis für unser Leben. Nicht umsonst wird diese Fahrt des Apostels Paulus so ausführlich geschildert. Apostelgeschichte 27, ein ganzes Kapitel, 44 Verse. Na, warum denn so ausführlich? Doch nicht, um uns in die nautischen Problemstellungen einzuführen, sondern weil hier Gott uns an dieser Seereise im Bild, im Gleichnis etwas klar machen möchte über seine Führungen und über unser Leben. Also es geht hier um mehr als nur um die Schilderung einer Seereise. Im Jahr 60 nach Christus ist es dann endlich soweit. Nach zweijähriger Haft in Caesarea folgt die Überstellung des Apostels Paulus nach Rom, um vor den Kaiser gestellt zu werden. Und Aaron, bitte mal kurz die Karte hinten, damit ihr das einmal gesehen habt und euch dann vielleicht besser vorstellen könnt. Ihr seht also hier Israel, die Küste und Caesarea, wo Paulus die zwei Jahre inhaftiert war. Und dort geht es mit dem Schiff los, an der Küste die erste Station, dann hier oben bei Sidon. Und dann hätte eigentlich von Sidon aus der direkte, der kürzeste Weg nach Myra, hier südlich von Zypern entlang geführt. Das wäre die kürzeste, schnellste Verbindung gewesen. Und wir werden dann lesen, dass die Winde ihnen entgegen waren und sie deshalb im Schutz von Zypern, das heißt hier zwischen Kleinasien und Zypern, nördlich von Zypern entlang segeln mussten, weil die Wetterlage das verlangte. Hier in Myra wird das Schiff gewechselt und dann geht es ebenfalls in sehr lauem, trägem, widrigen Wetterverhältnissen weiter. Dann kommen sie hier auf Kreta nach Guthafen. Dort fällt eine ganz wesentliche Grundentscheidung, wir werden darüber sprechen. Und dann geht die Fahrt weiter und hier ist der Pfeil eigentlich viel zu gerade gemalt. Ab hier geht alles ins Chaos. Hoch, runter, rechts, links. Sie haben Angst, hier unten in die Sirte verschlagen zu werden und landen dann endlich doch auf Melita, das heißt Malta, die Insel Malta. Und von da aus geht es dann nach Rom. Alles schöne Ferieninseln. Zypern, Rhodos, Kreta, Malta, Sizilien, alles schöne Ferieninseln, aber für Paulus war das alles andere als eine Ferienreise. Danke. Wir lesen in Apostelgeschichte 27, ihr könnt das, wenn ihr wollt, mit aufschlagen. Vers 1. Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien absegeln sollten, überlieferten sie sowohl Paulus als auch einige andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius von der Schar des Augustus. Als es aber beschlossen war. Wer hat das eigentlich beschlossen? Hier wird es wohl der römische Statthalter Festus gewesen sein. Doch das ist eben nur die menschlich vordergründige Sicht der Dinge. Im Glauben dürfen wir hinter die menschliche Kulisse sehen. Sprüche 16, Vers 9. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Wir können viele Pläne machen, aber am Ende geschieht nur das, wozu der Herr dann auch sein Ja gibt. Oder Sprüche 21, Vers 1. Wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Und hier wird extra das Herz eines Königs genannt, denn die sind am störrischsten, am eigenwilligsten, am schwierigsten zu beeinflussen. Und die nimmt Gott und sagt, an denen handle ich schon, wie viel mehr an denen aller anderen. Wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn, wohin immer er will, neigt er es. Also wie der Volksmund zu Recht aus diesen Aussagen der Bibel abgeleitet hat, der Mensch denkt und Gott lenkt. Ein ganz wichtiger zentraler Satz, der Mensch denkt und Gott lenkt. Was immer der Mensch beschließt, beschlossen, wird es zutiefst und zuletzt immer vor einer höheren Instanz. Und in diesem Vertrauen dürfen wir Frieden finden. Auch in den politischen Entscheidungsprozessen unserer Tage. Wir sind zuletzt nie in der Hand von Menschen, sondern immer, ausnahmslos, in der Hand unseres Herrn. Lesen wir weiter, Apostelgeschichte 27, Vers 2. Nachdem wir aber in ein adramytisches Schiff gestiegen waren, das im Begriff stand, die Orte längs Asiens zu befahren, fuhren wir ab. Und es war bei uns Aristarch, ein Mazedonier aus Thessalonich. Paulus musste diese Reise nach Rom also nicht allein antreten. Mindestens Lukas, das ergibt sich aus dem Wir, Lukas hat ja die Apostelgeschichte geschrieben, immer wenn vom Wir die Rede ist, schließt Lukas sich mit ein. Also mindestens Lukas und Aristarch waren bei Paulus. Und so müssen auch wir auf der Reise durch dieses Leben nicht allein unterwegs sein. Der Herr stellt auch uns Geschwister an die Seite. Aristarch bedeutet übersetzt der beste Herrscher. So wurde Paulus also von seinem Gefährten Aristarch, wann immer er ihn mit seinem Namen angeredet hat, immer daran erinnert, dass mit Jesus der beste Herrscher dieser Welt der Herr seines Lebens war. Hör das richtig, wenn er Aristarch ruft und sagt, dann, bester Herrscher, komm doch mal bitte her. Und er hat immer diese Verknüpfung, Jesus, mein Herr, ist der beste Herrscher, den ich überhaupt nur haben kann. Er ist mein Herr, in seiner Hand ist mein Leben. Und diesen Dienst der Ermutigung, immer wieder auf diesen Jesus als den besten Herrn, den wir überhaupt haben können, hinzuweisen in allen Anfechtungen unseres Lebens. Diesen Dienst dürfen auch wir einander immer wieder tun. Was sollten wir uns zusprechen, wenn nicht diesen Trost, dass Jesus, der beste Herrscher, mit uns unser Herr ist. Apostelgeschichte 27, Vers 3. Und am anderen Tag legten wir in Sidon an. Und Julius behandelte den Paulus sehr wohlwollend und erlaubte ihm, zu den Freunden zu gehen, damit er ihrer Fürsorge teilhaftig wurde. Paulus war ein sehr bedürfnisloser Mensch. Aber nicht nur der Hauptmann, auch er selbst lässt es hier zu, der Fürsorge seiner Freunde aus der Gemeinde teilhaftig zu werden. Er bleibt nicht auf dem Schiff und denkt, was soll das, ich will ja niemand zur Last fallen. Und die Situation ist schwierig, aber das mache ich hier alleine mit meinem Herrn aus. Ja, nur niemand zur Last fallen, nur keine Schwäche zeigen, nur keine anderen in Anspruch nehmen. Nein, Paulus geht. Er verlässt das Schiff, er geht zu seinen Freunden, ganz aktiv. Er sitzt nicht im Boot und wartet, bis irgendjemand kommt. Er geht zu seinen Freunden aus der Gemeinde, um ihrer Fürsorge teilhaftig zu werden. Und Leute, lasst uns das auch tun. Das ist kein Ausdruck von Heldentum, zu sagen, das mache ich alles in meinen Nöten und mit mir alleine aus und nur keinem zur Last fallen. Wir sind dazu gesetzt, einander zu begleiten, Fürsorge, Trost und Hilfe zuzusprechen. Dafür sind wir alle gemeinsam unterwegs und einander an die Seite gestellt. Aber Paulus geht zu den Freunden. Er wartet nicht nur, dass sie kommen. Er geht, um ihrer Fürsorge teilhaftig zu werden. Genau darum. Das macht er. Da ist er nicht so stolz zu. Lasst uns das auch tun. Vers 4. Und von da fuhren wir ab und segelten unter Zypern hin. Unter Zypern heißt nur nicht unter im geografischen Sinn, also nicht südlich, sondern unter dem Schutz von Zypern, im Windschatten von Zypern. Von da fuhren wir ab, segelten unter Zypern hin, weil uns die Winde entgegen waren. Also als die Fahrt so richtig losgeht, ist das Erste, was sie erleben, Gegenwind. Gegenwind. Und darauf sollten auch wir uns in der Nachfolge Jesu einstellen. Das sollte uns nicht überraschen, das sollte uns nicht umhauen. Auch unser Herr und die Apostel haben in ihrem Leben und Dienst immer wieder Gegenwind erlebt. Da ging es nicht von Sieg zu Sieg in Riesenschritten immer voran. Auf unserer Fahrt durch das Meer dieser Zeit sollten wir uns auf Gegenwind einstellen. Dieser Gegenwind kann in äußeren Umständen bestehen oder in staatlichen Einschränkungen oder einfach in dem Geist, der uns entgegenschlägt. Aktuell erleben wir als Christen ja aus der Gesellschaft immer stärkeren Gegenwind. Und das wird immer weiter zunehmen. Darauf sollten wir uns einstellen. Wir werden als Christen auch jetzt im Westen ganz neu erleben, was es bedeutet, gegen den Wind zu segeln. Gegen den Wind zu segeln, müssen wir jetzt lernen. Die Seeleute bei Paulus segelten hier unter Zypern, im Windschatten Zyperns, zwischen der Insel und der Küste Kleinasiens. Und sie taten das, weil uns die Winde entgegen waren. Das ist der Grund für die Route, für den Kurs, den sie wählen. Weil uns die Winde entgegen waren. Wenn der Wind günstig gewesen wäre, dann hätten sie Zypern rechts liegen lassen und weiter hinaus aufs Meer segeln und den kürzeren Weg nehmen können. So aber mussten sie einen anderen Weg wählen. Im Windschatten Zyperns. Die Westströmung in Ufernähe ausnutzen. Und das hat auch uns viel zu sagen, wenn wir als Gemeinde im Gegenwind segeln müssen. Manchmal müssen wir unseren Kurs an die Windverhältnisse anpassen. Weise sein. Die Möglichkeiten ausnutzen, die sich uns bieten. Manchmal müssen wir das tun, was wir können, wenn wir nicht das tun können, was eigentlich ideal wäre. Aber Achtung, das ist ein schmaler Grat. Dabei dürfen wir nie das Ziel aus den Augen verlieren. Niemals dürfen wir unser Fähnlein in den Wind hängen, unsere Überzeugungen und die Gebote Gottes verraten. Nur wenn wir weiter in die richtige Richtung unterwegs bleiben, dann ist es Weisheit von oben und nicht Verführung von unten. Das ist ein schmaler Grat. Doch die Seeleute machen es uns vor. Sie segeln trotz Gegenwind weiter in Richtung Rom. Lasst doch uns bei Gegenwind nicht aufgeben, sondern den Kurs finden, der uns trotz Gegenwind weiter voranbringt in Richtung Ziel und Auftrag Gottes. Das ist wichtig. Das Ziel dürfen wir dabei nie aus den Augen verlieren. Immer muss das die Ausrichtung und die Fortbewegungsrichtung bleiben. Sonst ist es Verführung und nicht Weisheit im Finden des Kurses. Wir lesen ab Vers 5. Und als wir das Meer von Cilizien und Pamphylien durchsegelt hatten, kamen wir nach Myra in Lycien. Und als der Hauptmann dort ein alexandrinisches Schiff fand, das nach Italien segelte, brachte er uns auf dasselbe. Als wir aber viele Tage langsam segelten und mit Mühe in die Nähe von Knidos gekommen waren, segelten wir, da uns der Wind nicht heranließ, unter Kreta hin, gegen Salmone. Und als wir mit Mühe daran entlangfuhren, kamen wir an einen Ort, Guthafen genannt. Der Hauptmann wechselt das Schiff. Einmal umsteigen. Aber auch nach dem Wechsel des Schiffes wird die Fahrt nicht weniger mühsam. Das Problem war also nicht das Schiff. Das Problem war nicht das Schiff. Manchmal suchen wir eine Veränderung unseres Lebens an der falschen Stelle. Wir wechseln das Schiff, die äußeren Umstände. Aber wir können damit das Problem nicht klären, weil dieses Problem größer ist und tiefer liegt. Bei uns liegt es meist daran, dass wir uns selbst immer mitnehmen. Hier bei Paulus lag es schlicht an der Großwetterlage. Und die ändert sich eben auch nicht, wenn wir das Schiff wechseln. Und so gibt es auch heute in unserem Land, in Westeuropa, eine geistliche Großwetterlage. Und so lesen wir auch von der Weiterfahrt mit dem neuen Schiff. Wir segelten langsam und mit Mühe, und da uns der Wind nicht heranließ, unter Kreta hin. Auch jetzt müssen sie im Windschatten segeln, diesmal südlich von Kreta. Alles geht langsam und mühsam. Vers 9. Dabei viel Zeit verflossen und die Fahrt schon unsicher war, weil auch das Fasten schon vorüber war, mahnte Paulus und sprach zu ihm: Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Unheil und großem Schaden nicht nur der Ladung und des Schiffes, sondern auch unseres Lebens vor sich gehen wird. Der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Da aber der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, rieten die meisten dazu, von dort abzufahren. Ob sie etwa nach Phönix gelangen und dort überwintern könnten, einem Hafen von Kreta. Als aber ein Südwind sanft wehte, meinten sie, ihre Absicht erreicht zu haben, lichteten die Anker und fuhren näher an Kreta hin. Jetzt kommt die Fahrt an ihren entscheidenden Punkt. Jetzt steht eine Grundsatzentscheidung an, die über den weiteren Verlauf der Reise entscheiden wird. Wegen der ganzen Verzögerung war das Fasten des großen Versöhnungstages schon vorüber. Es ist also Mitte September, Anfang Oktober. Genau die Zeit, in der wir uns jetzt hier heute auch befinden. Die Weiterfahrt ist wegen der aufkommenden Herbststürme unsicher. Aber Guthafen hatte zwar eine schöne Aussicht, war aber eigentlich zum Überwintern für das Schiff nicht geeignet. Es gab also gute Argumente für beide Entscheidungen. Bleiben oder weitersegeln. Gute Argumente für beides. Und genau an dieser Stelle meldet sich erstmalig Paulus zu Wort. Bisher hat er geschwiegen, alles einfach nur miterduldet, miterlitten, miterlebt. Jetzt an dieser Stelle meldet er sich erstmalig zu Wort. Er ist kein Seemann, kein Fachmann für nautische Fragen, aber er hat den Heiligen Geist. Er steht in einer lebendigen Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und er sieht von Gott her etwas, was menschliche Augen noch nicht sehen können. Gott zeigt Paulus, wohin es führen wird, wenn sie jetzt weiter segeln. Und deshalb erhebt Paulus warnend seine Stimme. Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Unheil und großem Schaden nicht nur der Ladung und des Schiffes, sondern auch unseres Lebens vor sich gehen wird. Und jetzt muss der Hauptmann sich entscheiden. Also wenn ich das als Film drehen würde, würde jetzt ganz spannende Musik an der Stelle eingespielt werden. Wie wird der Hauptmann sich jetzt entscheiden? Es hängt, man kann das Knistern spüren. Und dann lesen wir, der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Ja, das führt uns zu der Frage, wem glauben wir? Auf wen hören wir? Auf die Fachleute dieser Welt, auf Philosophen, Psychologen, Theologen, Soziologen, Wissenschaftler, Politiker oder auf die Medien? Auf wen hören wir? Wem glauben wir? Der Hauptmann glaubt den Fachleuten mehr als dem Wort Gottes durch Paulus. Und das ist die entscheidende Weichenstellung. Damit nimmt das Unheil seinen Lauf. Wir lesen auch noch, die meisten rieten dazu, von dort abzufahren. Ja, auch die Mehrheit, der Mainstream, sind keine guten Ratgeber. Bei der Masse war noch nie die Wahrheit. Und dann scheint sich für einen Moment sogar das Wetter zu ändern. Als aber ein Südwind sanft wehte, meinten sie ihre Absicht erreicht zu haben und lichteten die Anker. Sie tun das, wozu sie sich sowieso schon entschieden hatten. Das ist entscheidend an der Stelle. Die Entscheidung war schon gefallen. Und jetzt kommt der Südwind und scheint das noch abzusegnen. Jetzt geht's los. Es gibt ganz viele Entscheidungen in unserem Leben. Da greifen wir nach irgendeinem Südwind, aber die Entscheidung hatten wir schon längst getroffen. Und der Südwind ist eigentlich nur noch das Alibi, um das irgendwie nach außen darstellen zu können, wozu wir uns innerlich schon längst entschlossen hatten. Was können wir daraus lernen? Ich möchte es mal so formulieren. Lasst uns doch aus den Fehlern anderer lernen und sie nicht unbedingt selbst wiederholen. Und vor allem lasst uns vor allem anderen in den Entscheidungen unseres Lebens den Herrn suchen und immer wieder ihn fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das ist die Frage, die wir immer wieder an den Weggabelungen, in den Entscheidungsprozessen unseres Lebens stellen sollten. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wenn wir das tun, werden wir zwar nicht vor jedem Gegenwind verschont bleiben, aber doch vor so manchem Schiffbruch. Vers 14. Aber nicht lange danach erhob sich von dort her ein Sturmwind, Euraklion genannt. Als aber das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen uns treiben. Es kommt genauso wie von Paulus durch den Geist Gottes vorhergesehen. Es erhebt sich ein Sturmwind, das Schiff wird mit dem Sturm fortgerissen und kann dem Wind nicht widerstehen. Was kann die Kraft des Menschen schon gegen die Naturgewalten ausrichten? Nichts. Und das gilt auch für die Stürme, die über diese Welt nach dem prophetischen Wort der Bibel noch kommen werden. Die Stürme der Endzeit ziehen herauf wie die Herbststürme. Doch der Mensch in seiner Hybris denkt immer noch, wir schaffen das. Nein, wir werden das nicht schaffen. Jesus sagt in seiner prophetischen Endzeitrede, Lukas 21, Vers 25, es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sterne und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer, greift er genau dieses Bild wieder auf. Die Nationen, das Völkermeer, brausendes, wogendes Meer. Während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und so lesen wir das auch hier in unserer Geschichte. Als aber das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen es uns treiben. Und so geht es vielen Menschen, auch in ihrem persönlichen Leben. Sie lassen sich treiben. Sie wissen nicht mehr weiter, die Situation überfordert derartig und wir haben keinen Ausweg, keinen Plan mehr, wie wir da rauskommen können. Und dann lassen wir uns treiben. Und wer immer in so einer Lebenssituation, in so einer Phase seines Lebens ist, eigentlich überfordert zu sein und sich nur noch treiben zu lassen, der soll wissen, es gibt eine andere Möglichkeit von Gott her, als dass wir uns treiben lassen. Die Bibel sagt in Römer 10, Vers 13, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Jeder, immer. Das ist eine Zusage Gottes. Wenn wir also in den Situationen sind, wo wir nicht mehr aus noch ein wissen und wo wir uns nur noch treiben lassen wollen, nur noch preisgeben, weil wir überhaupt nicht wissen, was wir denn tun sollen, dann lasst uns zu dem Herrn gehen, ihn anrufen. Er hat immer Wege aus der Not, immer Hilfe für uns. Vers 18. Da wir sehr unter dem Sturm litten, warfen sie am folgenden Tag Ladung über Bord. Und am dritten Tag warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät fort. Dabei viele Tage lang weder Sonne noch Sterne schienen und ein nicht geringes Unwetter uns bedrängte, schwand zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung. Jetzt kommt die Fahrt wieder an einen entscheidenden Wendepunkt. Diesmal aber zum Guten. Sie werfen erst die Ladung und dann das Schiffsgerät über Bord. All das ist nicht mehr wichtig. All das hilft nicht, sondern belastet nur. Erstaunlich, wie auch in den Stürmen unseres Lebens viele Dinge, die uns immer so wichtig waren, wo wir so viel Geld und Zeit und Kraft reingesteckt haben, wie die in den Stürmen unseres Lebens dann plötzlich ganz unwichtig werden. Wie wir merken, die helfen uns nicht, die tragen nicht, die belasten uns nur. Und wohl uns, wenn wir dann auch sie über Bord werfen, uns erleichtern und nicht all das Zeug weiter mit uns rumschleppen. Ohne Sonne und Sterne gibt es auch keine Möglichkeit der Orientierung mehr. Sie wissen nicht mehr aus noch ein. Es wird zusammengefasst in dem Satz, jede Hoffnung auf Rettung war dahin. Der beste Optimist hatte keine Hoffnung mehr. Und das Genau das sind die Momente Gottes in unserem Leben. Wenn jede andere Hoffnung dahin ist, dann handelt Gott. Vers 21. Und als man lange Zeit ohne Speise geblieben war, da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach: Männer, es waren nur Männer an Bord, Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen. Dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben. Und jetzt ermahne ich euch, seid unverzagt, denn keiner von euch wird verloren werden, nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, das ist auch stark, des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Das gehört immer zusammen. Ich gehöre ihm und ich diene ihm. Ich stehe ihm zur Verfügung. Immer beides. Dem ich gehöre und dem ich diene. Ein Engel dieses Gottes stand in dieser Nacht bei mir und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie er zu mir geredet hat. Jetzt, wo jede andere Hoffnung dahin war, redet Gott zu Paulus und durch Paulus. Erst wenn wir selbst das Wort Gottes empfangen haben, dann haben wir etwas zu sagen. Aber dann haben wir auch etwas zu sagen. Wo die Fachleute dieser Welt nicht mehr helfen können und nichts mehr zu sagen haben, dürfen Christen hinstehen, weil wir eine Hoffnung haben, die auch jetzt noch trägt. Als erstes sagt Paulus, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen, dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben. Das sagt Paulus nicht zu seiner Selbstbeweihräucherung. Nicht nach dem Motto, siehste Elvira, hab ich's nicht gesagt. Sondern das sagt Paulus, um seinen folgenden Worten das erforderliche Gewicht zu verleihen. Die Entscheider sollen aus ihrem Fehler lernen und diesmal aber bitte auf Paulus und damit auf Gott hören. Es geht bei dem Blick zurück also nicht um Schuldzuweisung, sondern um Lernen für die Zukunft. Noch etwas sagt Paulus hier deutlich. Dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben. Das ist auch eine Antwort auf die alte Frage, in welchem Verhältnis der Plan Gottes und die Verantwortung des Menschen zueinander stehen. Der Plan Gottes für Paulus ist Rom. Und Paulus kommt nach Rom. Aber das Wie hat etwas mit den Entscheidungen der Menschen zu tun. Und manchmal, wie hier, sind es noch nicht einmal unsere eigenen Entscheidungen. Das war ja nicht die Entscheidung des Paulus, doch abzufahren. Aber er saß im selben Boot mit den Entscheidern, die hier eine falsche Entscheidung getroffen haben. Wir sitzen in Deutschland eben im selben Boot und müssen auch bestimmte Dinge mit ausbaden und durchleiden. Das gibt's in jedem Verhältnis, wo bestimmte Entscheidungshierarchien bestehen. Also oft geht's ja um unsere eigenen Entscheidungen. Aber manchmal geht's auch um die Entscheidung anderer. Hätte man auf Paulus gehört, dann wäre allen, Paulus sagt, uns allen, Leid und Schaden erspart geblieben. Denken wir an Jona. Jona soll nach dem Plan Gottes nach Ninive. Und am Ende ist Jona in Ninive. Gott erfüllt seinen Plan, Gott erreicht seine Ziele. Aber die Sache mit dem Sturm und dem Fisch, das Wie auf dem Weg nach Ninive, das war im Leben Jonas eine Folge seines Ungehorsams. Es gibt also nicht nur göttliche Leidenswege, sondern auch Leid und Schaden als Folge unserer Eigenwege, die uns durch Gehorsam hätten erspart bleiben können. Und diese Linie zieht sich durch bis vor das Bema, den Richterstuhl Christus, wo auch einmal wir alle dafür Rechenschaft ablegen werden und in die Feuerprobe kommen werden, was wir mit der Gnade, die uns geschenkt worden ist, mit dem Fundament, das Christus in unserem Leben gelegt hat, was wir damit gemacht haben, was wir darauf gebaut haben. Und Paulus sagt, der Worst Case, der schlimmste denkbare Fall eines Christen, eines wiedergeborenen Menschen, ist der, dass alles verbrennt. Er selbst wird gerettet, aber so wie durchs Feuer. Der verliert sein Schiff, der verliert die Ladung seines Lebens und rettet das nackte Leben. Es geht also für uns nie um die Frage, können wir als Gotteskinder verloren gehen? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, was nehmen wir mit? Was ist die Frucht unseres Lebens? Was bauen wir? Dass es bleibt oder dass es vergeht? Paulus sagt, seid unverzagt, denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Was für eine Verheißung. Der Verlust des Schiffes ist die Konsequenz ihrer falschen Entscheidung. Aber die Errettung aller 276 Personen an Bord ist ein wunderbarer Beweis der Gnade Gottes. Manche Konsequenzen müssen wir tragen, aber die Schuld des Menschen kann die Gnade und Liebe und Barmherzigkeit Gottes niemals aufheben. Eigentlich hätte Gott nur Paulus retten müssen. Nur er stand unter dem göttlichen Muss, nach Rom zu kommen. Und er hatte ja auch keine Schuld an dem Schiffbruch. Wenn es also nur nach den Maßstäben von Gerechtigkeit und Zweckmäßigkeit gegangen wäre, dann wären nur Paulus und vielleicht noch seine Begleiter errettet worden. Doch aus den Worten des Engels kann man den Schluss ziehen, dass Paulus im Gebet vor Gott nicht nur für sich und seine Freunde eingestanden ist, sondern priesterlich für alle dort auf dem Schiff vor Gott eingetreten ist. Und deshalb, weil das so war, kommt jetzt diese starke Zusage an Paulus: Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Die Errettung aller ist also ein ausdrückliches Geschenk an Paulus, dem dies offenbar ein Herzensanliegen war. Und wie wir aus der Bibel wissen, empfindet Paulus hier mit dem Herzen Jesu. Und so dürfen wir wohl annehmen, dass der Vater dieses Geschenk auch dem Sohn als dem wahren Hohenpriester macht, so wie geschrieben steht in 1. Korinther 15, 22. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. So gilt es also zutiefst dem Sohn und ist ja eine prophetische Abschattung: Gott hat dir alle geschenkt. Und aus der Zusage Gottes folgt jetzt für Paulus: deshalb seid guten Mutes. Denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie er zu mir geredet hat. Wir haben doch allen Grund, als Gläubige, als Christen, als Gemeinde, guten Mutes zu sein. Uns sind doch die kostbarsten Verheißungen von Gott in seinem Wort schriftlich geschenkt. Doch damit diese Zusagen Gottes auch zu gutem Mut in unserem Leben werden, braucht es Vertrauen. Erst durch die Verbindung mit unserem Vertrauen wird aus den Zusagen Gottes in unserem Leben für uns guter Mut. Paulus bezeugt: denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie er zu mir geredet hat. Das ist eine Haltung, die können wir uns einüben in unserem Leben. Ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie er es in seinem Wort uns gesagt hat. Und mit diesem Vertrauen in all die Zusagen, die uns im Wort Gottes geschenkt sind, können auch wir in den Stürmen unseres Lebens mit gutem Mut in die Zukunft gehen. Der letzte Satz, man könnte noch viel sagen, aber das wird zu viel. Gehen wir auf den letzten Satz, der sich hier anschließt. Der letzte Satz dieses großen Schiffbruchs in Apostelgeschichte 27, 44 lautet: Und so geschah es, dass alle an das Land gerettet wurden. So hat die Geschichte dieses Schiffbruchs am Ende doch ein Happy End. Und so wird Gott in seiner Heilsgeschichte auch den großen Schiffbruch dieser Welt aus Sünde und Tod zu einem wunderbaren Happy End führen. Und darüber freuen wir uns. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der beste Herrscher bist und dass du als der beste Herrscher auch der Herr und Herrscher unseres Lebens bist, dass wir in der Hand des besten Herrschers dieser Welt sind. Dafür danken wir dir ganz herzlich. Herr, du hast uns deinen Geist geschenkt, du hast uns dein Wort geschenkt und du hast uns auch einander an die Seite gestellt, um uns auf dieser Fahrt durch stürmisches Meer bis an dein Ziel zu leiten, zu führen, zu begleiten. Danke, Herr. Und lass uns nicht mutlos werden, wenn wir Gegenwind erleben, sondern es uns immer wieder klar machen, das gehört dazu. Und dass wir uns immer wieder bemühen, den Kurs zu finden, wo es trotzdem weiter in deine Richtung gehen darf, Herr. Und dass wir in den Entscheidungssituationen unseres Lebens nicht auf die Fachleute, die Medien und ich weiß nicht was hören, sondern auf dich und dein Wort, dass das immer das Wichtigste in unseren Entscheidungen sein wird. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Herr, und danke, dass du dem Apostel Paulus und deinem Sohn so ein großes Geschenk machst, dass du zeigst, dass du nicht nur den Paulus oder seine zwei Leute da vom Schiff rettest und der Rest ist dir egal, sondern dass du das Verlorene suchst, bis du es findest. Und dass am Ende dieser schwierigen Geschichte alle an Land gerettet wurden. Herr, das ist groß, das zeigt uns etwas von deinen Zielen, von deinem Herzen. Da danken wir dir für, Herr. Herr, danke, dass du uns diese Geschichte geschenkt hast, die erstmal so gar nichts mit unserem Leben zu tun zu haben scheint. Und wo wir doch mit einmal entdecken, wie zentral genau das beschrieben wird, was wir in unserem Leben erleben, auf unserer Fahrt durch die stürmische See dieser Zeit. Danke, dass du mit uns bist. Amen.